So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerle zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und dies ist die mittlerweile alljährliche Juni-Ausgabe aus der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. In diesem Fall mit der Ausgabennummer 116. Mir gegenüber sitzt die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin, Katharina Günther-Wünsch. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind.
Haben wir es wieder geschafft. Ich würde einfach mal anfangen, vielleicht mal mit einem kleinen Gedankenexperiment zum Beginn. Versetzen Sie sich mal ganz kurz in die Rolle einer Schülerin. Also nicht Senatorin, sondern Schülerin. Sie demonstrieren an Freitagen für mehr Klimaschutz. Die Politik fordert sie auf, zur Schule zu gehen. Im Jahr 2026, also jetzt, knackt das Thermometer bereits im Juni die 40 Grad und Klimaforscher sagen, dass sie genau das schon seit Jahrzehnten prognostizieren. Die Schulen erteilen hitzebedingt keinen oder nur verkürzten Unterricht, was dazu führt, dass sie den Unterricht, den sie nehmen sollten, statt zu protestieren, gar nicht erhalten können. Was macht das mit Ihnen?
Naja, ich glaube, dass wir nicht in diese Situation kommen. Die Demonstrationen sind ja tatsächlich einige Jahre her. Wir haben tatsächlich einen Rekordsommer. Sie haben eine Situation in den Schulgebäuden beschrieben, die wir, glaube ich, an einigen Standorten haben. Als Schülerin würde ich mich eher darüber freuen, wenn ich das Thema im Unterricht intensiver behandelt hätte, statt demonstrieren gehen zu müssen. Also wenn wir das Thema Umweltbildung eher in unseren Schulen präsenter und haptischer machen würden, das würde ich mir wünschen. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich als naturwissenschaftlich interessierte Schülerin mir auch damals schon gewünscht.
Sie haben ja sogar Chemie studiert, ne?
Ja.
Hinterher. Also sind quasi auch Naturwissenschaftlerin von Beruf, wenn
Chemie
man so möchte.
Mathe, ja.
Was würden Sie dann der betreffenden Schülerin als, Sie sagten das gerade, als Chemielehrerin sagen? Weil mit den Auswirkungen von CO2 und Methan kennen Sie sich ja aus.
Tatsächlich habe ich als Lehrerin, als Chemielehrerin eher das Thema versucht, haptisch präsent zu machen im Unterricht und würde mich tatsächlich auch daran wieder festhalten wollen. Das, was ich gerade sagte, wir müssen das Thema Umweltbildung, Nachhaltigkeit mit all seinen Auswirkungen, die Sie ja gerade auch beschrieben haben, in den Schulen präsent machen. Und habe da in der Vergangenheit auch eher Projekte mit meinen Schülern gemacht, Fächer verbindenden Unterricht, um tatsächlich vor Ort Erfahrung zu sammeln. An meiner alten Schule, der Walter-Gropius-Schule, hatten wir tatsächlich mit Siemens auch eine PV-Anlage auf dem Dach. Wir konnten tatsächlich sehen, wie viel CO2-neutralen Strom haben wir selber produziert an unserer Schule. Wir waren noch nicht in der Lage, alles einzuspeisen, um tatsächlich Kreisläufe draus zu machen an unserer Schule. Aber das wären Dinge, die ich gerne probieren würde. Wir haben den EUREF-Campus, super anschaulich für Schülerinnen und Schüler. Und das wäre das, was ich, wenn ich jetzt noch im aktiven Schuldienst wäre, tatsächlich eher anpeilen würde, statt nur zu demonstrieren oder auf die Schulgebäude zu schimpfen. Das eine hat einen Sinn, das andere ist berechtigt, aber ändert wenig daran, dass wir vielleicht die Schüler befähigen, die Dinge auch zu verändern.
Jetzt haben wir ja in den Schulen quasi schon ein Querschnittsthema, Bildung, nachhaltige Entwicklung. Umweltbildung, sagten Sie jetzt gerade noch, könnte man auch noch machen. Das sind Sachen, die die Schülerinnen und Schüler alle lernen oder alle lernen. Gleichzeitig macht die Bundesregierung Sachen, wo ich mich frage, warum bauen wir jetzt wieder Gaskraftwerke? Müsste eine Jugendsenatorin hier nicht wesentlich lauter im Diskurs sein als Anwältin der Jugendlichen?
Also ich glaube, ich bin gerade schon sehr laut im Diskurs. Bei manchen Themen, was die Bundesregierung gerade eben macht, tatsächlich bin ich auch sehr kritisch, bin ich sehr skeptisch, bin ich auch nicht wirklich konform. Da sehe ich aber meine Aufgabe tatsächlich im Bereich der familienpolitischen Maßnahmen, der jugendpolitischen Maßnahmen. Wir debattieren gerade eine Reform des SGB VIII. Das wird Berlin definitiv nicht nur betreffen, sondern auch beeinflussen. Da habe ich meine Haltung öffentlich mehrmals kundgetan, dass ich nicht mit all den Dingen konform gehe, die momentan im Raum stehen. Ich sehe vollkommen ein, dass wir da eine Reform brauchen, dass wir da andere gesetzliche Rahmenbedingungen brauchen. Habe für Berlin die Klarhaltung bezogen. Weiter geht es beim Elterngeld, beim Unterhaltsvorschuss, wo ich gesagt habe, das werde ich so als Familiensenatorin für das Land Berlin nicht mittragen können, wenn das auf der JFMK debattiert wird. Also da habe ich, glaube ich, eine ganz klare Haltung und auch eine ganz klare Stellung für das Land Berlin bezogen. Wenn es jetzt über die unterschiedlichen Kraftwerke zur Energieerzeugung geht, dann finde ich, braucht Berlin auch eine Haltung. Wir haben da einen Plan für das Land Berlin, aber sehen Sie es mir nach, der liegt jetzt wirklich nicht in der Ressortzuständigkeit der Jugend- und Familienministerin oder Senatorin.
Aber sie könnte ja sagen, bin ich nicht mit einverstanden im Sinne der Zukunft der Jugendlichen?
Ich würde mir zumindest dort mehr Perspektiven wünschen und tatsächlich auch, dass wir das breit debattieren. Also selbst wenn man zu der Erkenntnis kommt, da kenne ich für die Bundesrepublik nicht alle Zahlen, dass wir andere Energiewege und Erzeugungswege noch brauchen, kann das mit Sicherheit nicht die einzige Antwort sein. Da bin ich bei Ihnen, Herr Fechner. Okay.
Ich würde mal tatsächlich einen Sprung nach vorne machen in andere Themen. Was uns jetzt gerade sehr aktuell ereilt hat, Gewalt an Schulen. Da kam jetzt der Gewaltmonitor raus, da haben Sie letzte Woche auch eine größere Pressekonferenz zu abgehalten zu dem Thema. Vielleicht, bevor ich jetzt sozusagen anfange, Fragen zu stellen, vielleicht wollen Sie mal ganz kurz Ihre Sicht darauf darlegen.
Das Thema Konflikte und Gewalt beschäftigt mich nicht erst, seitdem ich Senatorin bin, sondern hat mich als Lehrkraft beschäftigt, als stellvertretende Schulleiterin, kommissarische Schulleiterin, vielleicht auch an einem Standort, der per se nicht zu den ganz Einfachen zählt.
War in Neukölln gewesen.
Genau.
In
der Mannschaftsschule. Und ich hatte immer den Eindruck, dass wir weder transparent mit den Themen umgehen, noch dass wir standardisierte Vorgehensweisen haben, noch dass wir offen und ehrlich darüber sprechen können. Ich habe die Gewaltmeldungen 2024 wieder eingeführt an unseren Berliner Schulen und auch digital wieder eingeführt. Die Resonanz war sehr groß. Über 80% der Schulen haben sich daran beteiligt. Wir hatten eine hohe Anzahl an den Gewaltmeldungen. Ist ja alles dabei, von Mobbing über Diskriminierung. Ich möchte auch immer deutlich betonen, dass wir nicht nur über physische Gewalt sprechen, sondern über eine sehr breite Definition von Gewalt. Und dann habe ich ganz klar beschlossen, dass wir uns einer wissenschaftlichen Studie unterziehen als das Land Berlin, aber unabhängig, nicht über die Bildungsverwaltung, sondern über ein Institut, was von Wissenschaftlern begleitet wird, um einmal wirklich möglichst klare Zahlen und Fakten zu bekommen. Und das liegt uns jetzt vor, also zumindest der erste Ausschnitt über Allensbach. Die ganze Studie kommt ja im Laufe des Sommers. Und mich haben mehrere Dinge nicht zwar bestätigt in dem, was man anekdotisch und gefühlt kennt aus den Erfahrungen, aus den Gesprächen mit wahnsinnig vielen Schulen. Aber trotzdem muss man sagen, die Vehemenz, die deutlich geworden ist, insbesondere im Bereich der Grundschulen, schockiert mich, weil wir dort über die jüngsten Schulkinder sprechen. Wir müssen da ganz klar sagen, da haben wir nicht nur eine Hausaufgabe, da haben wir einen ganz dringenden Auftrag. Mich hat definitiv auch schockiert, wie viele Schülerinnen und Schülerinnen über Form von sexualisierter Gewalt sprechen. Da muss ich ganz klar sagen, wenn ich eine Tochter zu Hause hätte, ich habe 3 Söhne, würde mich das extrem umtreiben, wenn da jede dritte Schülerin spricht, schon Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht zu haben. Dann finde ich das sehr schockierend, weil das auch was sagt über den Umgang unter Schülern in Schule, über Rollenbilder, über Gesellschaftsbilder, die wir haben. Und das dritte Thema ist, und das ist mir wichtig, das anzunehmen, weil ich es nicht in die Hände der Populisten geben möchte, ist tatsächlich das Thema der religiösen und kulturellen Konflikte, dass wir ganz klar sehen, dass über 40% der muslimischen Schülerinnen und Schüler religiöse Regeln über Schulordnungen und Schulregeln stellen oder Regeln des Zusammenlebens. Und ich glaube, dass man das gut angehen muss in den kommenden Jahren, weil ich eben nicht möchte, dass es die Populisten für sich selber interpretieren, sondern wir für unsere Schulen Lösungen brauchen. Und deswegen bleibt es auch nicht bei der Studie, sondern wir haben ja ganz klar auch uns einen Fahrplan über den Sommer auferlegt, um dann dem kommenden Schuljahr den Schulen auch Lösungen und Handlungsmöglichkeiten zu geben.
Was ich jetzt, weil Sie gerade angesprochen haben, gerade die Grundschulen und gerade die Frage von religiösen Extremismen, die es gibt, ich hatte jetzt auch zuletzt mehrfach Gespräche sowohl mit Schulleitung als auch anderem schulischen Personal auch zu genau diesem Thema. Und eine Aussage, die immer wieder kam, war, dass diese Kinder, gerade wenn es religiöser Extremismus ist, es häufig von zu Hause mitbringen, in Form von Ängsten, die zu Hause geschürt werden, die sie dann in der Schule durch übergriffiges Verhalten ausleben. Da frage ich mich jetzt, wie geht man damit um? Also man kann natürlich eine politische Antwort formulieren, aber was ist die pädagogische Antwort darauf?
Ich glaube, wir brauchen nicht nur eine pädagogische Antwort, das möchte ich auch einmal deutlich sagen. Sie haben es gerade gesagt, Herr Fechner, wir haben da ein gesellschaftspolitisches Thema, das möchte ich einmal deutlich sagen, also und auch als Gesellschaft da Hausaufgaben und auch was, wo wir drüber sprechen müssen und Schule kann das nicht alleine bewältigen. Die pädagogische Antwort muss schon sein, dass man, und das können nicht nur Lehrkräfte, das müssen Sozialarbeiter sein, das muss gegebenenfalls auch Schulpsychologie sein, muss dort Systeme entwickeln, wie wir sehr früh mit diesen Kindern ins Gespräch kommen, aber es wird auch das Thema Elternarbeit in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Wir müssen uns nur ehrlich machen, ich glaube nicht, dass wir alle Eltern erreichen können, gerade die, die schon auch sehr radikal zu Hause unterwegs sind. Die werden sich von der Schule und den Akteuren, die in Schule arbeiten, nur bedingt erreichen lassen. Und trotzdem muss man da sagen, da kann Schule einen Beitrag leisten, einen wichtigen Beitrag. Und wir werden dort auch einige Schüler erreichen. Ich sage es nochmal, deswegen ist es wichtig, auch in den Grundschulen anzufangen und nicht erst in den weiterführenden Schulen. Dort eskaliert es ja dann häufig. Aber wir werden dort mit unterschiedlichen Professionen und einer Stärkung des Systems eine Antwort geben müssen im Sinne der Prävention. Und wenn es eskaliert, auch der verbindlichen Intervention. Auch das ist mir wichtig. Wir brauchen auch ganz klare Handlungsvorgaben, wie wir reagieren, wenn es eskaliert, wie wir in so einen Konflikt, in so eine Gewaltform hineingehen können. Da gibt es noch nicht einheitliche Standards. Da werden wir in bestimmten Bereichen nachsteuern müssen oder auch was installieren müssen erst. Aber wir dürfen die Eltern dort auch nicht komplett aus der Verantwortung lassen, auch wenn es herausfordernd ist.
Ja. Was bekommen denn die Schulen dafür von Ihnen, dem Problem gerecht werden zu können?
Ich werde das nicht alleine beantworten, das möchte ich einmal deutlich sagen. Ich hatte es auf der Pressekonferenz vorgestellt. Wir haben da verschiedene Workshops geplant mit Schulleitungsverbänden, mit der Polizei, mit der Justizverwaltung, mit unterschiedlichen Interessensvertretungen, mit auch Leuten, die schon viele Erfahrungen haben über ihre Trägerarbeit oder in anderen Kontexten, um dort gemeinsam zu schauen, welche Maßnahmen haben wir, welche Projekte haben wir, die schon wirksam sind, auch im Bereich der Prävention, auch im Bereich der Intervention, wenn es um extremistische Formen geht an Schule, aber auch um kulturelle Konflikte. Wie können wir aber auch Begegnungsräume schaffen? Und das kann, all das, was ich gerade aufgezählt habe, sehen Sie, wie vielfältig das ist, das sollen und das können auch nicht Lehrerinnen und Lehrer, aber auch nicht Erzieherinnen und Erzieher leisten. Wir werden darüber reden, das, was ich gerade sagte, wie wir das Thema Schulsozialarbeit in dieses Thema mit einbinden und müssen dann schauen, wie wir kriteriengeleitet vielleicht auch an der einen oder anderen Schule nach bestimmten Vorgaben Schulsozialarbeit intensivieren. Wir werden über das Thema Schulpsychologie reden, wenn wir über, Sie hatten es ja gerade angesprochen, kulturelle und religiöse Konflikte sprechen, haben wir auch Kinder, die mit traumatischen Erfahrungen bei uns ankommen. Auch da müssen wir, es ist ja sehr unterschiedlich gelagert, gegebenenfalls auch andere Schritte vorlagern, bevor wir überhaupt in Begegnungsräume kommen können, in diesem Bereich. Und dann werden wir haben zum Beispiel in einzelnen Bezirken auch das Thema der Präventionsbeauftragten der Polizei. Das sind ja keine uniformierten Polizisten, sondern das sind Leute in Alltagskleidung, die auf Schulhöfe gehen, die einfach auch wirklich Gespräche führen, was halt keine Gefährderansprache ist, also was gar nicht im Bereich der Intervention liegt, sondern die Jugendlichen und teilweise auch die Grundschulkinder ansprechen und ihnen aufzeigen, was passiert, wenn manche Wege weitergegangen werden. Und deswegen sei es jetzt zum Beispiel auch die Innenverwaltung mit an diesem Tisch, die Justizverwaltung mit an diesem Tisch, um genau so eine Sache auch zu besprechen. Sie sehen also auch Unterstützungssysteme von außen, werden wir gegebenenfalls dort mit stärken müssen.
Vielleicht, wenn ich da eine kurze persönliche Anmerkung reinwerfen darf, die Präventionsbeauftragten kommen auch in Elternvertretungen. Haben wir auch schon gemacht.
Genau, ich weiß, sie müssen eingeladen werden, also sie kommen nicht von alleine.
Genau, müssen eingeladen werden.
Deswegen, also der Landeselternausschuss sitzt ja auch in diesen Workshops mit drin, weil meine Hoffnung ist, das funktioniert ja bei anderen Themen auch, die wir jetzt gemeinsam schon in den letzten 3 Jahren bearbeitet haben, dass es dann in die bezirklichen Gremien mitgetragen wird und genau so ein Wissen auch in die Bezirkselternausschüsse, dass man die Möglichkeit hat, an der einzelnen Schule dann so eine Präventionsbeauftragte mit einzuladen, Fortbildungsangebote beim Thema digitale Gewalt. Wie kann ich mein eigenes Kind schützen? Wie kann ich bei dem Thema Klassenchat intervenieren? Was geht nicht? Wie kommuniziere ich aber auch datenschutzkonform? Was gehört in den Chat? Was gehört nicht in den Chat? Das sind ja alles so Themen. Wann verlasse ich den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung als Schüler, als Eltern, in welchen Kommunikationsformaten?
Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir den Punkt gerade aufgerollt über den Themenkomplex religiöses Mobbing. Da hat man ja sowohl auf den Papieren, die veröffentlicht werden, als auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer einen bestimmten Typus Schule vor sich im Kopf. Jetzt haben wir ja aber diese Themen, Gewalt, Extremismus, Antisemitismus, auch in den, ich setze mal in Anführungszeichen, gutbürgerlichen Vierteln. Wie ist denn da Ihr Befund? Also wie würden Sie in dem begegnen, wie wollen Sie in dem begegnen?
Gewalt und Konflikt übrigens jeglicher Art, gar nicht nicht nur in diesem kulturellen, religiösen Bereich, sondern tatsächlich auch im analogen, im physischen, im psychischen, im digitalen Raum. Das zeigt die Studie deutlich, ist keine Frage einzelner Bezirke oder einzelner Schulformen. Wir sehen rein quantitativ einen Zusammenhang zu den Grundschulen und zu den integrierten Sekundarschulen und in Teilen noch zu den Gemeinschaftsschulen. Und wir sehen in der Quantität einen Zusammenhang zur Schultypisierung. Also alles, was ab Schultypisierung 5 und dann aufwärts 6 und 7, das wird dort mehr Gewaltvorfälle haben, jeglicher Art. Also da macht es dann noch gar keinen Unterschied, welche Form von Gewalt. Aber was wir nicht sehen, ist, dass irgendeine Schulform oder eine Schultypisierung, deswegen sagen Sie ja zu Recht, in bestimmten Kiezen spielt das trotzdem eine Rolle, dass das außen vor ist. Das heißt, das, was wir besprechen in den Workshops, diesen Dreiklang aus Prävention, Intervention, Repression, der wird verbindlichen Charakter auch für alle Schulformen haben. Also wir werden weder sagen, die Grundschule mit Schultypisierung 1, 2, 3, noch das Gymnasium in bevorzugter und übernachgefragter Lage sind davor grundsätzlich gefeit, dass es das bei Ihnen nicht gibt. Und Eltern, so wie Sie und auch unsere Schülerinnen und Schüler, müssen die Gewissheit haben, dass wenn Gewalt in welcher Form auch immer auftritt, dass es dann ganz klare Mechanismen gibt. Und was ich mir in allen Schulen wünsche, ist, dass wir das Thema Prävention stärker in den Vordergrund rücken. Also, dass wir dafür sorgen, dass Gewalt gar nicht erst entsteht.
Jetzt muss ich einen kleinen Sprung im Handlungsort machen. Wir reden ja jetzt nicht nur über Respekt zwischen Personen, sondern auch über Respekt gegenüber den Schulen beispielsweise und Respekt gegenüber Lehrkräften und über die Frage, wie gehe ich mit anderen Weltbildern um. Jetzt gibt es in Ihrem Wahlprogramm, deswegen würde ich jetzt mal kurz den Handlungsort wechseln, gibt es den Vorwurf, unter linken Parteien wurden Schulen zur Einrichtung der ideologischen Indoktrination. Können Sie das mal kurz ausführen, bitte?
Na, wir sehen ja teilweise schon, dass wir Schulen haben. Das hat sich ein Stück weit auch nach dem 7. Oktober gezeigt, dass wir vereinzelte Schulen hatten, wo es tatsächlich mit Unterstützung einzelner extremistischer Organisationen, die außerhalb von Schule dann Einfluss genommen haben auf Schule, zum Beispiel bestimmte Parolen gab, die in extremistische Richtungen gingen und die teilweise in Schule, ich will nicht sagen geduldet, aber denen auch nicht vehement widersprochen worden ist. Das haben wir auch in Teilen gesehen beim Antisemitismusbereich. Das sehen wir leider auch bei der Linken in Berlin, die sich beim Thema Antisemitismus nicht klar positionieren kann, dass das Abfärbungen hat. Und was wir teilweise auch immer wieder haben, wo sich Eltern oder Schüler auch an mich wenden, ist, dass bestimmte Sichtweisen und wenn es nur in der Argumentation ist, in Schule nicht akzeptiert werden, obwohl es zur Mehrperspektivigkeit und zum Pluralismus dazugehört. Und wir leben in einer Demokratie und so wie man bestimmte Debatten zum Beispiel auf den Nahostkonflikt aushalten können muss an Schule, gilt das natürlich in anderen Bereichen genauso, wenn debattiert wird. Und da sehen wir schon, dass es immer mal wieder Schulen gibt, denen das nicht gut gelingt, diesen Pluralismus abzubilden in Debatten, die vulnerabel sind, die vielleicht auch kritisch gesehen werden und auch kritisch gesehen werden können, dass das nicht immer funktioniert und dass das in der Vergangenheit aber akzeptiert worden ist, dass das nicht stattfindet. Und wo wir jetzt ganz klar sagen, das muss aber ausgehalten werden können, weil es einfach sich im demokratischen Spektrum bewegt.
Aber jetzt steht ja hier nicht, jetzt steht ja hier im Wahlprogramm, Sie sprechen ja von Schulen. Sie sprechen ja nicht sozusagen von der politischen Führungsebene, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern Sie sprechen ja davon, dass Schulen sich dann so verhalten.
Na, Schulen laden ja aber bestimmte Schulen laden ja bestimmte Kooperationspartner ein. Ne? Mhm. Und dann, wenn diese Partner mit einseitigen Sichtweisen in der Schule agieren zu bestimmten Themen, ist das ja dann auch so bewusst gewählt. Ich sage nicht, dass das ein flächendeckendes Phänomen ist, also dass das an allen 800 Schulen stattfindet, wir mal von rechtlich 400 Grundschulen und knapp 400 weiterführenden Schulen, aber dass es das Phänomen schon immer mal wieder gibt.
Aber im Wahlprogramm sagen Sie alle oder sprechen Sie sehr pauschal von allen Schulen?
Also das Wahlprogramm glaube ich nicht, dass das pauschalisiert für alle, aber es legt dort den Finger in die Wunde und sagt, Schule muss ein neutraler Raum sein. Und Schule muss, wir reden immer von Demokratiebildung in Schule, dann auch wirklich alle Facetten des politischen Spektrums aushalten können. Nochmal, des demokratischen Spektrums, ohne dass irgendwas von vornherein ausgeblendet wird. Das ist schwer auszuhalten, das ist auch für Demokraten schwer auszuhalten. Wenn wir aber nicht wollen, dass gerade sich unsere jungen Menschen, und das haben wir bei der Europawahl gesehen, das haben wir bei der Bundestagswahl, bei den U16-Wahlen und den U18-Wahlen gesehen, wenn wir nicht wollen, dass sich unsere jungen Wähler immer weiter radikalisieren an den Rändern, sondern tatsächlich auch in der demokratischen Mitte ihre Antworten finden, dann gehört das dazu, dass sie sich damit auch auseinandersetzen müssen.
Ich würde mal genau bei dem Themenbereich bleiben, den Sie jetzt gerade aufgemacht haben. Sich radikalisierende Schülerinnen und Schüler. Das gibt von der Berliner AfD-Fraktion ein sogenanntes, also selbsternanntes Meldeportal, in dem Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, und dann fühle ich mich einfach auch selber angesprochen, aufgefordert werden, Lehrkräfte, die politische Bildung nicht im Bildungsverständnis der AfD irgendwie betreiben, dass sie gemeldet werden sollen. Das erinnert mich an ganz merkwürdige Zeiten. Was tun Sie denn als Bildungssenatorin gegen derartige Denunziationsportale?
Ja, das Thema Denunziation, das haben wir ja in unterschiedlichen Kontexten immer mal wieder. Wir haben das auch umgekehrt. Wir haben ja auch den Ausschluss zum Beispiel. Ich habe letztes Jahr mehrere Schüler der Oberstufe gehabt, die eine Podiumsdiskussion organisieren wollten und gesagt haben, sie laden alle Parteien ein. Zu alle Parteien gehört die AfD. Und das ist wiederum von der Schulleitung oder von der Gesamtelternvertretung untersagt worden. Und wo Oberstufenschüler, wir müssen ja mal wissen, wir reden über 16-, 17-, 18-Jährige, die gehen zur Wahl dieses Jahr das erste Mal. Also wir trauen denen zu, dass sie mündig genug sind zu wählen. Denen ist aber das untersagt worden. Und die haben sich bei mir beschwert und sagen, es geht uns gar nicht darum, dass wir die AfD wählen wollen, aber wir wollen die AfD in der Debatte wahrnehmen, wie sie zu bestimmten Themen steht. Mhm. Um vielleicht auch, und das waren auch sehr engagierte Schüler, Oberstufenschüler, um denen in unserem Jahrgang, die vielleicht zur AfD tendieren, zu zeigen, dass die AfD gar nicht die Antworten hat, die sie vermeintlich bei denen finden oder zu meinen zu finden. Aber wir kommen gar nicht in die Lage, die AfD zu entzaubern an der Stelle, weil es uns untersagt wird. Und das Gleiche gilt natürlich andersherum. Also jetzt könnten Sie, Sie haben ja gerade mit dem Wahlprogramm der CDU argumentiert, obwohl ich als Senatorin vorhin setze. Also es ist ja gerade auch, was die Funktion betrifft, ein Wechsel.
Ja, das deswegen habe ich ja gesagt, bewusst gesagt, ich wechsle jetzt mal das Spielfeld.
Alles gut, ich würde es nur verbinden. Also die CDU hat auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass alle demokratisch gewählten Vertreter, und das schmerzt Sie genauso und das schmerzt mich genauso wie Sie, dass die AfD dazugehört. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, Herr Fechner. Aber noch ist es so, dass sie legitimiert sind und dass man sich mit ihnen auseinandersetzen muss und dass man das auch den jungen Menschen ermöglichen muss, weil ansonsten laufen wir Gefahr, dass unsere Jugend und unsere Erstwähler sich nur über TikTok und Social Media über die AfD informieren und dort die verkürzten und sehr, sehr populistischen und einfachen Wahrheiten finden.
Aber jetzt haben Sie natürlich eine Frage beantwortet, die ich gar nicht gestellt habe.
Doch, es geht
sondern für beide. Sondern die Frage war, was machen Sie mit dem Meldeportal? Wie gehen Sie damit um? Also am Ende geht es ja um Ihre Beschäftigten, die geschützt werden wollen. Davor, dass deren Daten nicht in irgendwelchen Kreisen verarbeitet werden.
Schauen Sie, Herr Fechner, es ist ganz einfach. Steht ein Lehrer nicht vor einer Klasse und sagt einem Schüler ohne Begründung, die AfD darfst du nicht wählen, dann hat der Lehrer gar kein Problem. Macht er das, ist es tatsächlich ein Verstoß gegen das Überwältigungsverbot. Dann kann ich das Denunziationsportal ganz furchtbar finden. Das brauche ich aber gar nicht, denn bei mir melden sich dann Schüler und Eltern so, ohne über das Portal zu gehen. Genauso schwierig finde ich, wenn es ein Lehrer sagt, der sagt, die Grünen sind total furchtbar. Oder wählt bloß nicht die Linken, denkt mal dran, was die vor einigen Jahrzehnten noch in einem anderen Teil der Stadt zu verantworten haben. All das geht als Äußerung von Pädagoginnen und Pädagogen nicht. Und es geht immer um unsere Lehrkräfte. Deswegen sage ich, politische Bildung und Demokratiebildung sind ein hochsensibles Thema. Und sie sind gut vorher zu überlegen und zu durchdenken. Und wenn wir über Denunziation reden, und jetzt haben Sie ja gerade die AfD angemahnt, und natürlich denken wir alle, wenn wir über die AfD nachdenken, dass sie wahrscheinlich dann die melden, die de facto genau am anderen Ende des Spektrums, des politischen Spektrums stehen und dann auf die Schülermeldungen warten oder auf die Lehrer, Elternmeldungen, wo dann die Lehrer da dementsprechend gemeldet werden. Lehrer können ja nur in diesem Portal landen, das ich für falsch halte. Aber das gibt's ja andersherum auch schon in unterschiedlichen Konstellationen. Nämlich, wenn die AfD dann gemeldet wird, wie ich es Ihnen gerade über den Schulleiter gesagt habe, und da Verbote gemacht werden, wenn tatsächlich einseitige Sichtweisen vertreten werden. Und dann verstoßen wir immer gegen den Beutelsbacher Konsens und gegen das Überwältigungsverbot. Ich finde, jegliche Form, wo wir unsere Schüler beeinflussen, wo wir politische Meinungsbildung beeinflussen von jungen Menschen, für vollkommen fatal. Und da ist es mir total egal, ob diese Beeinflussung von Seiten der AfD kommt oder von anderen politischen Akteuren. Wenn wir wollen, dass unsere Erstwähler, und wir haben uns als Land Berlin, als eines von wenigen Bundesländern dazu entschieden, ab 16 das Wahlalter zu ermöglichen. Ich habe das schon, bevor ich Senatorin geworden bin, haben wir schon drüber gesprochen, Herr Fechner, für Richtigkeit in der CDU-Fraktion. Gab es nicht nur Applaus in meiner Partei dafür. Aber dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie sich mit allen Parteien wirklich intensiv auseinandersetzen können. Da sind mir diese Denunziationsportale vollkommen egal. Denn politische Bildung an Schule muss dann genau das gewährleisten. Und wir haben sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich vorbildlich machen. Und wenn das ein Kollege nicht macht, dann brauche ich da kein Portal. In der Regel sind die Schüler und die Eltern viel schneller und melden das bei der Schulleitung, bei der Schulaufsicht und irgendwann landet sie oben auf dem Tisch, wenn es keine Lösung vorher gibt.
Also Sie sagen, wenn dort jemand gemeldet wird, dann hängt es ja davon ab, ob er es richtig gemacht hat in seinem Unterricht oder nicht.
Meine Reaktion, mit Kolleginnen und Kollegen umzugehen, hat überhaupt gar nichts mit einem AfD-Portal zu tun und ich werde darauf auch nie reagieren. Ich will Ihnen nur sagen, dass wenn es da Verstöße gibt gegen den Beutelsbacher Konsens, dass ich so oder so reagiere, egal aus welcher politischen Richtung es kommt. Ich habe mich noch nie mit diesem Portal der AfD beschäftigt und werde es auch nicht tun. Ja? Aber Kollegen, die ordentlich die politische Bildung in Schule machen, denen kann das Portal total egal sein.
Wie beurteilen Sie denn die auf Schulen bezogene Aussage, linken Mangel ist an Wertschätzung der deutschen Sprache und Kultur?
Das müssen Sie nochmal wiederholen, bitte.
Die Aussage, Linken mangele es an Wertschätzung der deutschen Sprache und Kultur gegenüber.
Ah ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, das geht ja eher wieder in den Bereich der Gendersprache hinein. Ich habe da tatsächlich auch als ehemalige Kollegin aus einer Schule in einem Bezirk, wo wir wirklich hart mit vielen anderen Kollegen dafür gekämpft haben, dass die Sprache, deutsche Sprache gelernt wird, immer sehr dafür gekämpft, dass wir uns ganz klar auch an Duden und der deutschen Rechtschreibung und dem, was die Gesellschaft für deutsche Rechtschreibung rausgibt, orientieren und uns nicht, und das ist gar keine persönliche Bewertung, das ist tatsächlich eine pädagogische Einschätzung, uns mit Gender-Sternchen oder Doppelpunkten aufhalten oder einem großen I, was hinten dran noch hängt und dann noch eine andere Form mit impliziert. Ich glaube, dass wir bei unserer Sprache, darauf zielt es ja ab, schon darauf achten müssen. Wir sind eine sehr heterogene Stadt. Wir haben, ich sage das immer wieder, deutlich über 50% unserer Schulanfänger, wo zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird. Und wo wir wirklich sensibel sein müssen, wie wir in Schule sprechen, wie wir Arbeitsmaterialien erstellen. Und es gibt ganz klar eine Rechtsgrundlage, dass der Sprachgebrauch, solange er der deutschen Rechtschreibung und auch nach der deutschen Gesellschaft für Rechtschreibung entspricht, dass es dann keine Abzüge in der Bewertung, Benotung geben kann, wenn Schülerinnen und Schüler sich nicht an bestimmten durch den Lehrer vorgegebenen Inhalten, zum Beispiel zur Gendersprache oder zu anderen Schwerpunkten halten. Und gleichzeitig sensibilisieren wir immer wieder, dass Kolleginnen und Kollegen bei der Bereitstellung von Arbeitsmaterialien darauf achten, welche Altersgruppe haben Sie vor sich? Wie ist die Schülerschaft zusammengesetzt? Kann ein Schüler, der gerade erst Deutsch gelernt hat, mit einem Gender-Stern, mit einem Doppelpunkt mitten im Wort umgehen? Versteht er, was damit gemeint ist? Und damit möchte ich nicht sagen, dass es mir nicht wichtig ist, dass wir tatsächlich ordentlich Schülerinnen und Schüler adressieren. Also da möchte ich auch nicht bewusst jetzt missverstanden werden. Ich sage nur, dass es einen Sprachgebrauch braucht, der wirklich angemessen ist für den jeweiligen Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler.
Ich glaube, Sie haben es schon sozusagen abstrahiert. Das war ein Satz aus Ihrem aktuellen Wahlprogramm. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, man schluckt ja erstmal. Sie haben jetzt gesagt, das bezieht sich auf Gendern, wo ich mich dann wiederum frage, ist das in den Schulen beispielsweise, wo ein hoher Sprachförderbedarf ist, ist das da ein Thema oder ist das nicht eher ein Thema bei denjenigen Schulen, die ohnehin schon eher bildungsnah unterwegs sind? Aber wo ich halt wirklich geschluckt habe bei dem Satz war, wir haben ja im Moment auch einen gesellschaftlichen, also eine Debatten in einem gesellschaftlichen Kontext, die teilweise sehr, sehr weit rechts stehen. Und das ist ein Satz, den kenne ich auch aus anderen Kontexten, wo ich mich frage, wird man da nicht missverstanden?
Nein. Also dann will man missverstanden werden tatsächlich, das teile ich überhaupt nicht.
Deswegen frage ich Sie ja.
Deswegen kriege ich auch eine klare Antwort. Nein, und ich muss Ihnen leider auch sagen, Herr Fechner, es ist halt keine Frage nur von bildungsnahen Schulen. Und ganz ehrlich, wenn wir über Bildungs- und Chancengerechtigkeit sprechen, dann sollten wir uns auch alle auf ein selbes Fundament einigen. Und ich erlebe halt auch immer wieder, wenn ich vor Ort bin, wenn ich dann mit Schülern, mit Eltern spreche, dass es halt vereinzelte Kollegen gibt und ich unterstelle jedem Pädagogen immer nur das Beste, denen das persönlich sehr wichtig ist, dieser Sprachgebrauch, dieser gendersensible Sprachgebrauch, der aber die Schüler überfuttert, der zum Beispiel bei Verbalzeugnissen die Elternschaft überfuttert, wenn sie es dann verstehen sollen, das Verbalurteil, was ich ja gut finde, dass wir Verbalurteile haben schon, dass man wirklich auch den Entwicklungsstand des Kindes oder deutlich machen kann, der aber nicht adressatengerecht ist. Und da muss ich dann ganz klar sagen, da ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
Liebe Eltern von Berliner Schulkindern und solchen, die es noch werden wollen, gebt mir 25 Sekunden. Wenn ihr Antworten auf Elternfragen aus Elternvertreterperspektive und Veranstaltungen unter anderem zur Medienkompetenz von Eltern sucht, dann abonniert meinen Newsletter Die Schulkonferenz. Dort findet ihr wöchentlich auch kompakte Inputs darüber, wie das Berliner Schulsystem eigentlich funktioniert und was aktuell in der Berliner Bildungspolitik diskutiert wird. Wenn euch das interessiert, schaut gerne vorbei und meldet euch an unter marcofechner.de/Schulkonferenz. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Okay, ich würde ganz gerne über Kita-Chancenjahr sprechen. Und da bin ich über eine Rede gelaufen von einer Person, die Ihnen gut bekannt ist, nämlich dem regierenden Bürgermeister. Der hat auf dem letzten Bundesparteitag Folgendes gesagt.
Wir haben in Berlin eine Situation gehabt, wo wir immer konkurriert haben mit der Stadt Bremen. Es ging nämlich immer darum, wer letzter im Bildungsranking ist. Zwar Berlin oder Bremen. Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt sind wir im Bildungsranking auf Platz 11. Wir setzen mehr auf Qualität. Wir haben Schluss gemacht mit linken Experimenten. Wir setzen auf frühkindliche Bildung. Wir haben die Vorschule wieder eingeführt, weil ich nicht länger zulassen wollte, dass Kinder eingeschult werden, ohne die deutsche Sprache zu beherrschen, liebe Freundinnen und Freunde. Damit haben wir in Berlin Schluss gemacht. Und das ist richtig und wichtig gewesen.
Okay, wir sind jetzt auf einem Parteitag, insofern kann es auch mal ein bisschen deftiger sein, sag ich jetzt mal. Was mich tatsächlich ein bisschen irritiert hat, war die Aussage, man hätte eine Vorschule wieder eingeführt. Wussten Sie davon?
Ja, natürlich sind wir auf dem Weg tatsächlich, und das ist ja das, worum es in der Vorschule geht, alle Kinder zum einen mindestens ein Jahr, bestenfalls schon deutlich eher, wieder in die Kitas zu holen. Das wissen Sie, Herr Fechner, wir unterhalten uns ja schon seit ein paar Jahren, dass uns immer noch einige tausend Kinder, dass wir die nicht in der frühkindlichen Bildung haben und damit in einer guten Vorbereitung beim Übergang in die Einschulungsphase und in die Grundschule. Das Zweite ist, dass wir das Berliner Bildungsprogramm überarbeitet haben. Also ich sage es immer so schön, der Rahmenlehrplan für die Kitas. Dass wir dort auch einen Schwerpunkt zum einen auf das Thema Sprachförderung gelegt haben und zum anderen tatsächlich auf den Übergang Kita-Grundschule. Und da ist das Kita-Chancenjahr der Anfang, dass wir angefangen haben. Gleichzeitig haben wir dieses Jahr gemeinsam ja auch mit Rossmann dieses Projekt Klasse Null in mehr als einem Dutzend Schulen in 5 Bezirken im Land Berlin eingeführt. Ich hatte mit der Geschäftsführung letzte Woche von Rossmann auch noch Kontakt, die ganz klar sagen, sie werden das auch noch ein weiteres Jahr verlängern. Und ich habe auch immer gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, weil ich bin dazu ja auch von Ihnen und auch von anderen Kollegen gefragt worden, wenn wir baulich und räumlich die Kapazitäten haben, dann zu sagen, dass wir zunehmend darüber nachdenken, das Kita-Chancenjahr wieder in die Grundschulen zu verlagern, das sind ja tatsächlich die ganzen Puzzleteile, will ich es mal nennen, die notwendig sind, um eine Vorschule zu implementieren im Land Berlin. Das heißt, erstmal müssen alle in die Kitas, dann müssen die Inhalte des Berliner Bildungsprogramms so gestaltet sein, dass sie tatsächlich auch eine Vorbereitung auf eine Einschulung ermöglichen. Und dann muss man die Strukturen so zueinander führen, die Systeme, also Kita und Grundschule, dass es echte Begegnung gibt. Aha. Das ist momentan nur sequenziell der Fall. Sie wissen, dass uns noch Schulplätze fehlen. In den Grundschulen haben wir am meisten gebaut, deswegen werden wir dort auch am schnellsten in die Lage kommen, dass dort Entlastung entsteht. Und dann wird der nächste Schritt sein, dass wir ganz klar überlegen, wie wir die Kita-Kinder auch in Vorbereitung auf die Einschulung in die Grundschulen bekommen und damit de facto inhaltlich und räumlich eine Vorschule installieren.
Genau, also das war bisher auch mein jetziger Sachstand gewesen, aber noch haben wir keine Vorschule. Also Sie sprechen ja auch im Wahlprogramm von, wir haben eine Vorschule.
Naja, wir haben tatsächlich aber die Ansätze und die Anfänge einer Vorschule. All das, was es in der Vergangenheit nicht gab. Es war relativ viel fakultativ. Die Inhalte des Berliner Bildungsprogramms haben nicht dazu gepasst, dass man die Kinder vorbereitet, was ja für mich das Kernelement ist. Also was nützt mir das beste System, wenn es dann innerhalb des Systems keine inhaltliche Arbeit gibt, die tatsächlich zum Thema Vorschule und Bildungs- und Chancengerechtigkeit im Sinne des Übergangs zur Grundschule passt, wenn das nicht vorhanden ist. Das haben wir jetzt alles ermöglicht. Ich finde, das ist in 3 Jahren schon nicht schlecht, wenn man sieht, wer 3 Jahrzehnte bisher Verantwortung hatte für dieses Ressort. Und die Bildungsdaten sind ja nicht erst in den letzten 3 Jahren herausfordernd, sondern das ist ja ein Abwärtstrend, der sich über die letzten 15 Jahre deutlich durchzieht. Sie alle kennen auch die Vera-Ergebnisse, den IQB-Trend und. Da zu sagen, man steuert gegen und man setzt das erste Mal auf den frühkindlichen Bereich und pulvert nicht nur im Bildungsbereich immer mehr hinein, sondern schaut genau dahin, das ist schon neu. Und deswegen sage ich schon, die ersten Schritte, das, was notwendig ist für die Vorschule, ist installiert. Die Klasse 0 ist eine echte Vorschule, die wir haben. Das Modellprojekt, das werden wir auch am Ende des kommenden Schuljahres evaluieren, also wenn 26, 27 zu Ende ist. Gleichzeitig werden wir dann so viel Grundschulen ausgebaut haben oder neu gebaut haben, dass wir auch darüber reden können, wie wir die Klasse 0, die Vorschule, dann gemeinsam mit dem Kita-Chancen ja auch viel mehr skalieren können und in die Fläche bringen können, sodass ich schon sagen würde, die CDU hat die Vorschule in Ansätzen und wenn es modellhaft ist, wieder eingeführt. Doch.
Ich war ein bisschen überrascht, weil diesen Paragraph 51, der jetzt, um den es jetzt geht beim Kita-Chancen, der ist ja auch schon ein bisschen älter, der ist jetzt nicht so wahnsinnig neu.
Der ist älter, aber er hat nicht funktioniert, sonst hätte er nicht überarbeitet werden müssen. Also wenn er funktioniert hätte, Herr Fechner, ist der Paragraph 55 im Schulgesetz. Ja, 55. Ich hätte nicht den Paragraphen im Schulgesetz anfassen müssen und ich hätte auch nicht das Kita-Fördergesetz anfassen müssen, wenn es funktioniert hätte. Ich musste beides verändern. Und in beiden sind die Stellschrauben gelegt worden dafür, dass wir die Kinder reinbekommen. Wir haben das ISBJ-Verfahren umprogrammiert. Wir haben einen Zugriff aufs Einwohnermeldeamt, in dem wir tatsächlich die validen Daten bekommen. Wir führen den Übergang in die LUSD dann. Das heißt, wir haben ja jetzt erstmal ein funktionierendes System, um zu sagen, wir können diese Kinder auch gut verfolgen. Wir haben immer noch eine Sollbruchstelle zwischen Kita und Grundschule. Das ist aber einmal Bundesgesetzgebung, einmal Landesgesetzgebung. Und trotzdem haben wir die Systeme so nah zueinander gebracht wie nie zuvor. Und wir haben im Sinne dessen, wie verbindlich ist das Angebot, auch nachgeschärft, in dem jetzt auch drin steht im Paragraphen, das ist, ich sage es immer bewusst, die letzte Eskalationsstufe. Aber wenn Eltern gar nicht kooperieren und wenn sie trotz vieler vorheriger Unterstützungsmaßnahmen nicht bereit sind, mit ihren Kindern zur Sprachstandserhebung zu kommen und die Kinder in die Kitas zu bringen, dass dann sogar Bußgelder drohen, das sind alles Maßnahmen und Schritte, die gab es vorher nicht.
Aber greift das dann? Also funktioniert es dann tatsächlich?
Also ich habe seit März alle 2 Wochen hier eine Rücksprache zum Kita-Chancenjahr, so wie es jetzt noch heißt. Und sicherlich, das ist das erste Jahr, gibt es auch jetzt noch Dinge, wo wir nachjustieren müssen. Ich glaube trotzdem, dass ich die erste Senatorin bin, die sich das selber auf den Tisch holt, die bereits jetzt schon mehrmals mit allen Bezirksstadträten zu dem Thema gesprochen hat, wo die 2 Staatssekretäre, Herr Lieke und Herr Kühne, in ihrer jeweiligen Zuständigkeit auch in ihren regelmäßigen Rücksprachen wöchentlich mit den Bezirksstadträten darüber sprechen und wo mir jede Woche die Zahlen vorgelegt werden. Und die Zahlen, um das auch mal noch mit Fakten zu unterlegen, zeigen schon ganz klar, wo wir gut sind. Aber auch, und das ist auch gut, dass wir das dann machen, wo die Bezirke zukünftig noch Unterstützung brauchen. Wir haben dieses Jahr das erste Mal jetzt die Stadtteilmütter mit im Boot. Wir haben die Kita Sozialarbeit. Wir haben jetzt die Bezirke, die ganz klar sagen, ich bräuchte noch eine Stadtteilmutter mit der und der Sprachqualifikation, weil wir die und die Eltern nicht erreichen. Und ich brauche jemanden, der mich, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dabei auch sprachlich unterstützt, dass ich da nochmal im Sinne der Kooperation mit den Eltern schauen kann, wie kommen die jetzt zur Sprachstandserhebung oder wie kommen die Kinder in die Kita.
Was schätzen Sie denn, wie lange wir brauchen werden als Land Berlin, bis zu dem Punkt, dass alle wirklich kommen, die sollen?
Ich glaube, dass wir noch 1-2 Jahre brauchen, um die Systeme gut fein zu justieren und auch wirklich zu schauen, wie kriegen wir die Bezirke und die Ämter in den einzelnen Bezirken. Sie müssen ja mal sehen, es ist ein Schulamt, es ist ein Jugendamt, was dann zusammenarbeiten muss. so aufeinander abgestimmt, dass es reibungsloser funktioniert. Die Zeit werden wir auch nutzen, um im digitalen Bereich bei unserem ISBJ-Verfahren den einen oder anderen Geschäftsprozess, den wir jetzt ja erstmalig digitalisiert haben, nachzujustieren. Aber ich denke, in den kommenden 2 bis 3 Jahren wird das ein reibungsloser Geschäftsprozess sein, der dann deutlich zeigt, dass wir die Kinder alle erreichen. Dann kommt es immer noch, wir werden immer eine kleine Gruppe, aber wir werden sie haben, wo die Zusammenarbeit sich mit den Eltern schwierig gestaltet. Ob das Familien sind, die Sprachbarrieren haben, ob das Familien sind, die das System der frühkindlichen Bildung nicht kennen und sich dagegen wehren, ob das Familien sind, die in geflüchteten Unterkünften sind und immer wieder verlegt werden, wo sie auch eine hohe Fluktuation haben. Also das sind natürlich Unwägbarkeiten, wo man sehr individuell reagieren muss. Aber in den nächsten 2 Jahren bin ich der festen Überzeugung, wird das System gut funktionieren.
Okay. Jetzt hat der Regierende Bürgermeister in dem Statement, was ich gerade abgespielt habe, noch was anderes gesagt. Berlin liegt im Bildungsranking auf Platz 11. Jetzt hatte ich mal geguckt, welche Bildungsrankings es gibt, wo Berlin auf Platz 11 ist. Und ich bin gestoßen auf den Monitor, Bildungsmonitor der INSM, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Da ist der letzte rausgekommen im Jahr 2025. Ist der gemeint?
Gehe ich fest davon aus, sonst müssten Sie den Regierenden fragen.
Ja. Vielleicht komme ich ja noch dazu, mal gucken. Der Grund, weshalb ich frage, ich habe natürlich mal geguckt, was wurde da erhoben, was wurde nicht erhoben, wo sind wir gut, wann wurden die Daten erhoben. Und mir ist was Merkwürdiges aufgefallen, weil es jetzt hier in dem Moment um die allgemeinbildenden Schulen ging. Positiv hat dieser Bildungsmonitor herausgestellt, die Leistungsdaten und Ausgaben der Hochschulen, also Hochschulbereich, wo ja die SAMJF relativ wenig mit zu tun hat, und die Personalschlüssel im Bereich der Sekundarstufe 1 an Gymnasien. Das war sozusagen die Antwort.
Ja, es sind noch 2 andere Dinge positiv erwähnt in dem Monitor. Aber vielleicht kommen Sie selber drauf, ansonsten erzähle ich es gerne. Das Thema Ganztag ist
Ganztag war noch erwähnt
worden.
Genau.
Und die Entwicklung, auch wenn da angemahnt worden ist, dass es weitergehen muss, das Thema Berufsorientierung.
Sehr gut, genau.
Dann haben wir denselben Bericht gelesen,
schon mal gut, Herr Fechner. Super, genau. Das wurde nämlich angemahnt, das ist wieder auch unter negativ, dass zu viele Jugendliche ohne Ausbildungsplatz bleiben nach der Schule. Aber vor allem auch die Ergebnisse in Deutschland und Mathematik sind angemahnt worden. Mhm. Was jetzt eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen gegen dem widerspricht, was der Regierende hier erklärt hat.
Ich finde nicht. Es passt total gut zu dem, was wir noch installiert haben in 3 Jahren, was tatsächlich in 3 Jahrzehnten SPD-geführter Bildungsverwaltung nie eine Rolle gespielt hat, nämlich die Basiskompetenzen. Ich bin ja oft dafür kritisiert worden, dass ich die Basiskompetenzen so in den Blick nehme. Aber jeder, der mich anspricht, verweist immer wieder darauf, egal welcher Trend, national oder international, dass Berlin immer in deutsche Mathematik so schlecht abschneidet. Und dann sage ich immer, jetzt muss man sich aber entscheiden, was man möchte. Möchte man, dass man in deutsche Mathematik besser wird, dann müssen wir einen Fokus auf die Basiskompetenzen legen. Wenn ich den Fokus darauf lege, dann darf aber auch nicht kritisiert werden, dass ich das genau deshalb tue, weil auch in diesen Studien, in diesen wissenschaftlichen Studien genau das immer untersucht wird. Und das Thema der Abschlüsse, ich glaube, auch da muss man ganz klar sagen, sind wir die erste Hausleitung, die zum Beispiel sagt, das Thema Berufsorientierung in der Allgemeinbildung nach oben geschraubt. Wir haben jetzt das zweite Jahr, also zum kommenden Schuljahr das zweite Jahr in Folge, wo wir 2 verpflichtende Praktika haben. Übrigens in allen Schulformen. Wir nehmen das Gymnasium nirgendwo aus, ja, obwohl es ja häufig immer so postuliert wird, mitnichten. Das Thema WAT wird zum verpflichtenden Wahlpflichtfach Klasse 7 bis 10 an den ISS und Gemeinschaftsschulen. Dann wäre ich gerne gefragt, warum nicht an den Gymnasien? Weil eine Vorgängerregierung dieses Fach nur für ISS und Gemeinschaftsschulen eingeführt hat und man einen Rahmenlehrplan für eine Schulform nicht innerhalb von 3 Jahren entwickelt, sondern es dauert schlichtweg länger.
Es gibt doch keine Räumlichkeiten.
Man muss WAT nicht nur in der Schule machen. Ich würde mich freuen, wenn wir bei WAT viel rausgehen und tatsächlich Wirtschaft, Arbeit, Technik auch draußen vor Ort haptisch erfahrbar machen. Wir haben auch viele ISS und Gemeinschaftsschulen, die nicht alle eine Werkstatt haben, die das auch nicht alles in ihren Schulgebäuden erledigen können. Kennen Sie mal die Johanna-Eck-Schule, der ist ja ein sehr bekannter Schulleiter gewesen. Und schauen Sie sich mal an, was Herr Czartik an Kooperation für die Johanna-Eck installiert hat, um das Fach WAT zu stärken und was das mit seinen Abschlussquoten gemacht hat. Das ist halt auch eine Frage von guter Schulentwicklung. Da bin ich wieder beim Thema datengeschützter Schulentwicklung und unserer Qualitätsstrategie. Wir haben also die Themen, das was, und ich verstehe das total, dass das im INSM-Monitor noch kritisiert wird, das Thema Berufsorientierung sehr groß geschrieben, ist übrigens schon immer auch eine Forderung des Landesschülerausschusses, gibt uns lebensnahen haptischen Unterricht, wo wir nach Klasse 10, 12, 13, total egal, gut vorbereitet sind. Da sind wir noch nicht am Ende, da würde ich gerne noch mehr machen. Da gehört das Thema Medienbildung noch mit hinein, da gehört sowas wie Recht und Wirtschaft noch weiter gestärkt. Das sind Überlegungen, wir überprüfen ja oder evaluieren ja regelmäßig die Rahmenlehrpläne, was ich gerade auch im Haus prüfen lasse. Wie kann man so eine Inhalte tatsächlich in den kommenden Jahren in den Rahmenlehrplänen noch mit verankern? Das Thema Ganztag, was in dem Bericht auch zum Tragen kommt, da ist Berlin bundesweit, und das ist ja auch mal schön, Spitzenreiter. Und Sie können zu Recht sagen, das ist auch, und haben Sie auch vollkommen recht, nicht in den letzten 3 Jahren entstanden, aber in den letzten drei Jahren auch gestärkt worden. Indem wir zum Beispiel tatsächlich auch das Ganztagsausbauprogramm auch unter der Führung von Thorsten Kühne das erste Mal mit den Bezirken gemeinsam in qualitative Maßnahmen entwickeln, während es in den Vorgängerregierungen als Bundesmittel immer wieder zurückgegeben worden ist und die Bezirke es nicht ausgegeben haben. Und das, was aber der entscheidende Schritt ist da drin, ist, dass wir uns die Mühe gemacht haben, und das ist ein Paradigmenwechsel im Land Berlin, eine Qualitätsstrategie mit dem Fokus der Basiskompetenzen aufzugleisen und wirklich zum kommenden Schuljahr anfangen, datengestützt Unterrichtsentwicklung zu betreiben. Und das wird das Land Berlin vollkommen richtig Kraft kosten. So war es übrigens in Hamburg vor 15 Jahren auch war, als die Hamburger damit angefangen haben. Und wenn Sie sich die Bildungsberichte von vor 15 Jahren anschauen, dann sehen Sie, dass da Bremen, Berlin und Hamburg immer die letzten 3 Stadtstaaten waren, die die Schlusslichter waren. Und wenn Sie sich Hamburg heute anschauen, dann sehen Sie, dass Hamburg im oberen Drittel mitspielt und dass Thies Rabe als ehemaliger Senator auch diesen Weg gegangen ist in Hamburg, den wir jetzt spät, aber wir gehen ihn jetzt im Land Berlin gehen, indem wir halt wirklich in die Schulen reinschauen. Und das geht nur, indem wir schauen, was für Kompetenzen haben unsere Schülerinnen und Schüler. Um dann aber auch zu sagen, mit diesen Daten, die verschwinden nicht in der Schublade, sondern wir müssen was mit diesen Daten machen und müssen dann die Kinder auch in den Blick nehmen, die die Mindeststandards in Mathematik oder in Deutsch nicht erreichen und dafür sorgen, dass sie gezielt gefördert werden, unterstützt werden. Und wir werden diese Messung jedes Jahr durchführen. Und wir werden bis zum Jahr 2032 von Klasse 1 bis 10 ein Testverfahren haben, dass wir Längsschnitte haben und die Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes sehen können. Und das Ziel ist es, das in der LOSD zu hinterlegen, so dass man das auch ganz klar dokumentieren kann, wie die Entwicklung der Kinder ist und welche Maßnahmen auch wirksam waren und zur Förderung geführt haben.
Dann müssen ja die Zahlen in den nächsten Jahren noch besser werden. Weil ich hab mal geguckt, nämlich auch in diesem Bericht, von wann die Daten waren oder wann die Erhebung war. Und die INSM weist aus, der Großteil der Daten stammte aus dem Jahr 2022.
Dann lesen Sie den Bericht nochmal. Der Großteil der Daten ist ja danach auch noch erhoben und nicht alle aus 22. Aber wie ich es gerade sagte, selbstverständlich sind da auch Daten dabei, die einen längeren Vorlauf haben. Also beim Ganztag habe ich Ihnen ja auch gerade gesagt, Herr Fechner, mit Sicherheit. Mhm.
Themensprung. Ich komme aber nochmal auf die Berufsorientierung zurück. Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm zum Thema gegliedertes Schulsystem. Wir stehen zum bewährten gegliederten Schulsystem Berlins. Ich habe die Lese und habe mich gefragt, wie kommt man denn angesichts der Schulleistungsdaten zum Gedanken, dass sich das Schulsystem bewährt hat? Oder die Gliederung. Insbesondere auch, wenn Bildungswissenschaftler immer wieder sagen, diese Gliederung, diese Segregation hindert uns eher, daran gut zu werden.
Also dann machen wir mal das Gegenbeispiel und bleiben mal tatsächlich bei nationalen und internationalen Bildungstrends. Welche Bundesländer scheiden da in Deutschland immer besonders gut ab? Das sind die Sachsen, die Bayern, die Hamburger. Und wenn wir dann da hinschauen, was haben die für ein Schulsystem? Ein gegliedertes Schulsystem. Das heißt, die Förderung scheint in vielen Bundesländern in gegliederten Schulsystemen besser zu gelingen, als in Schulsystemen, die tatsächlich, und ich sage das jetzt bewusst sehr provokant, auf Teufel komm raus, eine Gleichmacherei betreiben. Das funktioniert nämlich nicht, wenn ich die Rahmenbedingungen nicht so aufgleisen kann, dass sie tatsächlich ansatzweise funktionieren. Und ich glaube, jedes Schulsystem und jede Schulform hat ihre Vorteile und mit Sicherheit auch die Kehrseite der Medaille. Also alle Schulformen haben das. Wovon ich aber viel mehr überzeugt bin, ist, dass es bei der ganzen bei dem ganzen Schwerpunkt und dem Augenmerk, was wir immer auf individuelle Ausgangslagen legen und auf die Individualität unserer Schüler, was ich richtig finde, kann doch die Antwort bei 405.000 Individuen, die wir gerade beschulen, nicht eine Schulform sein, sondern dann braucht es doch auch ein breites Angebot, wenn jeder Schüler anders sein darf und soll und kann, dass auch Schule anders sein soll und kann. Und deswegen brauchen wir auch ein breites Angebot an Bildungsinstitutionen, will ich es mal allgemein nennen, ob öffentliches Schulsystem, freie Schulträger, unterschiedliche Schulformen bei den weiterführenden Schulen, um tatsächlich auch dort unterschiedliche Angebote an unterschiedliche Kinder zu machen.
Okay, ich würde mal ganz kurz bei einer Schulform tatsächlich nochmal einhaken wollen, weil ich habe jetzt auch neulich mal Zahlen angeguckt. Wir diskutieren ganz viel über die Frage der Stärkung von Gymnasien. Und ich frage mich immer, was bedeutet das eigentlich?
Wo diskutieren wir denn ganz viel über die Stärkung von Gymnasien?
Das ist Herr zumindest immer wieder Gegenstand der Debatte. Die Frage,
weil die welche rausholen. Aber wo hat denn die Bildungsverwaltung über die, wo hat denn die Bildungsverwaltung debattiert über die Stärkung von Gymnasium? Ich kann mich erinnern.
Gut, dann stelle ich die Frage mal andersrum. Wir haben im Moment in Berlin über 40% der Schülerinnen und Schüler, die ihre Sekundarstufe 1 an einem Gymnasium absolvieren. Hm. Ist
Ich versuche gerade die Zahlen.
Blickpunkt Schule. Hm? Jetzt stelle ich mir die Frage, ist das eigentlich, wenn man den Anspruch hat, dass das Gymnasium eine Schulform für die Leistungsstärksten sein soll, ist das eine sinnvolle Größe, über 40%?
Dann stelle ich eine Gegenfrage. Ist es denn eine sinnvolle Debatte, und da haben Sie ja mit dran teilgenommen, Herr Fechner, wenn wir 53% der Sechstklässler mit einer Gymnasialförderprognose haben, zu sagen, es ist immer noch zu wenig und ich erschwere den Zugang zum Gymnasium, wenn Sie selber gerade sagen, bei 40% Beschulungsquote Sekundarstufe 1 am Gymnasium, ob das richtig ist? Meinen Sie dann nicht auch, wir haben schon zu viel Förderprognosen in Klasse 6?
Mir geht's gar nicht um die Förderprognosen, sondern mir geht's um den Zweck von Gymnasien. Da kann man ja auch sehr konservativ diskutieren, die Frage. Wenn die Aussage ist, man möchte die Gymnasien gerne als Schulform für die Leistungsstärksten haben, dann guckt man sich so eine Normalverteilung an, auch im Bereich von Leistungen, die Schülerinnen und Schüler bringen. Und dann würde ich nach meinem Dafürhalten nicht auf die Idee kommen, das sind halt 50 oder fast 50% oder 53%.
Aber 53% bekommen das Attest aus den Grundschulen, dass sie zu den Leistungsstärkeren gehören. Das ist das, was
den Schülern
attestiert wird. Und wo auch von Ihnen in Ihrer Rolle als Elternvertreter gerade dieses Jahr, letztes Jahr gesagt worden ist, es ist zu wenig und Frau Günther Wünsch erschwert den Zugang zum Gymnasium.
Das habe ich nie gesagt. Das können wir aber gerne nochmal, das passt jetzt hier nicht mehr rein in diese Gespräche, können wir auch gerne nochmal anderweitig ausdiskutieren. Das habe ich nie gesagt. Gut. Die Frage, die ich mir nämlich gestellt habe, letzter Punkt dazu, Waldgymnasium. Kocht jetzt irgendwie kurz hoch dieses Schuljahr. Ich habe mich gefragt, was wird da eigentlich gerade diskutiert? Weil ich mich gefragt habe, so, okay, solange sich sowieso nicht irgendwie alle einig sind, wird sowieso nichts verändert an der Schule. Jetzt können wir alle mal unsere Lieblingsschulform sagen und dann gehen wir auseinander und das hat sich aber nichts verändert.
Ich glaube, das Waldgymnasium ist leider zum Schauplatz einer Debatte geworden, wofür gar keine Einzelschule herhalten muss. Wir haben einen Schulplatzmangel und wir haben einen eklatanten Schulplatzmangel in den weiterführenden Schulen. Und da gibt es gar kein Benehmen und da ist es total egal. Übrigens, wie Sie es gerade auch gesagt haben, Herr Fechner, was ist meine Lieblingsschulform? Wir haben in allem zu wenig bei den weiterführenden Schulen. Ob das die ISS mit oder ohne Oberstufe ist, ob das die Gemeinschaftsschule ist, ob das das Gymnasium ist. Wir haben von allem zu wenig, was sich bei allen Schulen daran zeigt, dass wir wirklich volle Klassen haben. Und jetzt kommen ja immer Einzelne und sagen, da ist noch Platz, da nehme ich das Waldgymnasium, was dieses Jahr noch Platz hatte, dann schaue ich nach Nordneukölln, da sind auch da total unterfrequente Klassen, dann schaue ich mir manche ISS mit einer Oberstufe an, dann sehe ich, dass die Oberstufe mit einem Leistungskurs mit 5 bis 7 Schülern laufen, aber weil die Oberstufe dort installiert ist, muss das alles vorgehalten werden und so laufen. Ich glaube, wir brauchen endlich eine gesamtstädtische Steuerung bei dieser Schulplatzvergabe, um tatsächlich, wenn es um den Schulneubau, um die Erweiterung, aber auch die Instandhaltung, also der Schulen geht, die schon am Netz sind, gesamtstädtisch gut steuern zu können. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir, so hoffe ich zumindest, diese Woche Donnerstag diese dritte Schulgesetznovelle verabschieden, weil die sieht dann de facto vor, dass dieses zentrale Monitoring von der SEN-BJF übernommen wird. Nicht, weil wir den Bezirken was wegnehmen wollen, sondern weil wir als Einzige den Überblick haben über alle 12 Bezirke und damit über die Schulplätze. Und unser Anspruch ist es halt tatsächlich bestenfalls regional und damit bezirksscharf auch bei den weiterführenden Schulen zukünftig versorgen zu können und dass wir halt nicht mehr großartig verteilen müssen. Und nochmal die Debatte zu den Schulformen. Ich sage es Ihnen auch ganz deutlich, Herr Fechner, weder präferiere ich das Gymnasium, übrigens als ehemalige Schulleiterin an einer der größten und schönsten Gemeinschaftsschulen, habe ich auch ein riesengroßes Herz und einen starken Faible für Gemeinschaftsschulen. Ich baue gerade übrigens in meinem eigenen Wahlkreis, habe ich eine Gemeinschaftsschule eröffnet, an der Landsberger Straße, weil ich wirklich da überzeugt bin, dass es auch gute Gründe gibt, eine Gemeinschaftsschule zu erhalten und zu erweitern und auch mehr Standorte in den kommenden Jahren zu bauen. Ich glaube, welche Debatte sich dahinter verbirgt, ist eine ganz andere. Nämlich das, was auch in meiner Tour durch die Bezirkselternausschüsse immer wieder kommt. Das sind zwei große Fragen. Gibt es in Berlin zukünftig die Möglichkeit, in G8 und G9 das Abitur zu machen? Und da sage ich ganz klar, da bin ich wirklich emotionslos und sage bitte sehr gerne. dann muss man sich darauf einigen, dann kann man auch nach Hessen schauen, dann könnte man schauen, wie man dort das Abitur macht. Da gibt's Gymnasium, da wird am selben Standort in G8 und G9 das Abitur gemacht. Und die zweite Frage, die mir die Elternschaft immer wieder stellt, ist, mein Kind kann gerne auf eine ISS gehen, Frau Günderwünsch, aber wir haben wahnsinnig viele ISSen, die aufgrund der regulären Zuweisung bei 1,6, 1,8 dicht machen und dann sind die Schulplätze vergeben und de facto an Gymnasiasten und nicht an, ich sage es jetzt bewusst unter Anführungsstrichen, und an echte ISS-Schüler. Und ich habe in 3 Schulgesetznovellen versucht, mit dem Parlament eine Lösung im Schulgesetz zu finden, weil man könnte diese Zugänge verändern. Und die ISS de facto auch den Schülern zunächst zumindest, nicht nur, aber zunächst vorzuhalten, die an der ISS die Förderprognose haben. Das war mit dem Koalitionspartner dieses Mal nicht zu einen. Wo aber die Eltern sagen, ich möchte einfach gerne auch als Elternschaft die Gewissheit haben, wenn mein Kind 2,4, 2,5, 3,0 hat, ich gebe es gerne auf eine ISS, aber ich möchte einfach nicht, dass es dafür eine Stunde durch die Stadt fahren muss, weil nur dann dort noch Platz ist. Und da haben die Eltern das Recht drauf und insbesondere auch die Jugendlichen. Ja, und ich möchte einfach, dass wir, wenn wir über Schulform reden, uns auch ehrlich machen und sagen, die 10. Klasse, der MSA, der BBR, sind genau gleichwertige Abschlüsse wie das Abitur. Und ich möchte dann aber auch, dass wenn wir sagen, wir haben eine ISS, die 70-80% ihrer Schülerschaft unter 2,0 aufnimmt, dass die eine andere Ressourcenzuweisung bekommt, weil es ist de facto ein Gymnasium und es bekommt aber, und die ISSen bekommen zu Recht deutlich mehr Ressourcen, weil sie andere Angebote machen sollen, bekommt aber dann die Ressourcenzuweisung dieser Schulform, wo sie aber die Schülerschaft gar nicht dafür hat. Und dazu sagen, dort machen wir uns alle in der ganzen Stadt einmal ehrlich und sagen den Eltern, und das sind wahnsinnig viele, ist es wichtig, dass ihre Kinder die Möglichkeit haben, G8, G9 Abitur zu machen. Und die Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder ehrliche Zugänge zu einer ISS haben. Und wenn wir das hinbekommen, führen wir auch die Debatte über die Schulform nicht mehr. Weil das ist in 3 Jahren durch alle 12 Bezirke nie das Thema der Elternschaft gewesen.
Okay, jetzt muss man ein bisschen springen, sonst schafft man Zeit, ich bin nicht mehr. Abschlussfrage. Jüngst lobte die Bundesbildungsministerin, Frau Prien, dass die Bildungsministerkonferenz, der Sie auch angehören, die Bundesjugendspiele wieder als Wettkampf austragen lassen möchte. Wenn man die Debatte darum begleitet, um diese Entscheidung, könnte man den Eindruck gewinnen, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler aktuell andere Prioritäten sehen. Was können Kinder und Jugendliche tun, um von der Politik wahrgenommen und einbezogen zu werden?
Das ist eine spannende Frage, weil das ist wirklich was, was mich interessiert, was mich umtreibt. Wir haben letzte Woche im Senat dazu eine Besprechungsunterlage eingereicht, um tatsächlich die Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Wir wollen zum einen einen Jugendcheck einführen. Das heißt, wir möchten, ich möchte auch de facto für das Land Berlin, dass zukünftige Gesetzesvorhaben immer geprüft werden auf ihre Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Nach der Besprechungsunterlage letzte Woche wird es auch da zeitnah noch eine Senatsvorlage geben. Ich bin gespannt, ob alle Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Senatsverwaltungen mitzeichnen. Wir haben das auf Bundesebene schon, den Jugendcheck. Wir wären eins der wenigen Bundesländer, was das auf Landesebene einführt. Ich halte es für wichtig, denn das brennendste Thema, wenn Sie Jugendliche fragen und auch der Landesjugendring unterwegs ist, ist das Thema zum Beispiel Wohnraum und Gestaltung von öffentlichen Plätzen. Wo habe ich eigentlich Aufenthaltsräume für junge Menschen? Das Zweite, was ich gerne machen möchte, was wir angestoßen haben, ist, wir wollen Berlin zur ersten UNESCO kinderfreundliche Metropole machen. Es gibt es als Kommunen schon. Wir wären tatsächlich mit dem Kinderhilfswerk und der UNESCO die erste Metropole, die das macht. Auch das war letzte Woche in der Besprechungsunterlage drin. Und wenn ich ganz klein, was heißt kleinteilig, aber wenn ich mal direkt nur ins Land reinschaue, dann wünsche ich mir, dass wir tatsächlich in allen 12 Bezirken endlich Jugendbezirksparlamente hinbekommen. Wir haben es in 8 Bezirken schon geschafft, aber eben nicht in 12. Und ich habe immer gesagt, ein Landesjugendparlament kann es erst geben, wenn wir in allen 12 Bezirken auch Vertreter haben in den Bezirksjugendparlamenten. Und das ist etwas, wo die 4 jetzt noch fehlenden Bezirke mal nachziehen müssen. Ich glaube, dass wenn man überall einen Bezirksschülerausschuss hat, dass man dann auch die Möglichkeiten hat, diese Partizipation auszuweiten. Und wir müssen einfach diesen öffentlichen Raum schaffen. Und dort, wo Erwachsene über Entwicklung von Kiezen, von der Stadt, von Schwerpunkten sprechen, dort auch immer jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen eine Stimme geben. Das ist, glaube ich, für den einen oder anderen schwer auszuhalten. Übrigens nicht in der CDU, wenn sie jetzt wieder mit dem Wahlprogramm kommt, sondern, glaube ich, über alle Parteien hinweg gibt es da immer wieder Leute, die da vielleicht gewisse Skepsis haben. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir auch wollen, dass junge Menschen hier bleiben, dass Familien in dieser Stadt bleiben, dass wir das in den Fokus rücken müssen. Wie können wir familienfreundlich werden? Wie können wir Kindern und Jugendlichen ein Gehör schenken? Ich höre es immer wieder, wenn ich in Jugendclubs auch unterwegs bin, wir brauchen mehr Räume, wo sich junge Menschen aufhalten können. Wir haben über Gewalt und Konflikt heute schon geredet, aber wenn junge Menschen in einer Metropole kaum noch Plätze haben, wo sie sich zu 10, zu 12 mal treffen können, mal laut sein können, es kann ja nicht jeder sich ein Kino oder einen Freibadbesuch leisten. Man braucht auch öffentliche Räume, wo man sich mit seinen Freunden treffen kann, feiern kann, reden kann, Sport machen kann. Ich glaube, da hat Berlin tatsächlich noch Nachholbedarf und das wäre etwas, was ich mit den Maßnahmen, die ich gerade auch erwähnt habe, wirklich gerne angehen möchte.
Okay, jetzt werde ich Ihnen nicht nochmal mit dem Wahlprogramm der CDU kommen, weil unsere Zeit ist um. Ich danke Ihnen erstmal bis hierher und liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Wiedereinschalten. Haben Sie eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von Frametracks.de.